Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Diagnose Zukunft mit Maximilian Greschke, Geschäftsführer und Gründer von ReCare. Mit diesem Podcast zeigen wir, künstliche Intelligenz revolutioniert das Gesundheitswesen. Schon heute. Bist du bereit? Lass uns loslegen.
Hallo und herzlich willkommen bei Diagnose Zukunft. Heute habe ich das große Vergnügen und die Ehre, Sebastian Pollack, CFO bei Agaplesion, und Fabian Lechner, Head of AI bei Agaplesion, dem größten frei gemeinnützigen Gesundheitskonzern in Deutschland, begrüßen zu dürfen. Sebastian, Fabian, herzlich willkommen.
Ja, lieber Max, vielen Dank für die Einladung.
Ja, danke, danke.
Wollen wir einfach so starten? Ihr stellt euch einmal für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ganz kurz vor.
Genau, also du hast ja schon gerade gesagt, mein Name ist Sebastian Pollack. Ich bin CFO, also Finanzvorstand, aber auch IT-Vorstand bei Agaplesion. Wir sind der größte frei gemeinnützige Gesundheitskonzern in Deutschland mit über 23.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, mit vielen Krankenhäusern, Altenhilfeeinrichtungen, MVZs, Hospizen und noch vielen weiteren Einrichtungen, Krankenpflegeschulen. Und ich freue mich hier heute bei euch zu Gast zu sein.
Ja, Fabian. Und ich bin der Head of AI, jetzt seit 3 Monaten bei der Agaplesion mit dabei. Betreue da einfach alles rund um das Thema künstliche Intelligenz, weil die Agaplesion sich da auch strategisch mit ein bisschen Personal ausrichten will und wurde auch gut aufgenommen. Ist ein wunderbarer Arbeitsplatz und wir gehen jetzt mit einer ordentlichen Dynamik ran, um eben diese Mitarbeiter in den ganzen Strukturen sauber zu unterstützen.
Fabian, du sprichst eigentlich auch schon genau das Thema an, warum ich euch so gerne hier dabei haben wollte. KI ist ein großes Thema überall, auch im Gesundheitsbereich, auch im Klinikum. Und ich fand es super, wie ihr das Thema auch öffentlichkeitswirksam hoch aufgehangen habt, unter anderem indem ihr deine Stelle geschaffen habt. Und deswegen würde ich ganz gerne einfach mal mit der Frage einsteigen, in eurer Gesamtstrategie, was für eine Rolle nimmt KI als Technologie da derzeit ein?
Ja, also kann ich vielleicht einmal kurz ausholen. Und zwar sind wir als Agaplesion schon immer historisch verbunden mit einer Digitalstrategie. Also der Konzern ist noch gar nicht so alt, 2002 gegründet. Und wir haben 2004, 2005 schon damals die erste Digitalstrategie auferlegt. Und wenn man sich mal so zurückerinnert, vielleicht der ein oder andere Zuhörer weiß das noch live aus der Gesundheitswirtschaft, da war digital noch kein eigentliches Thema. Damals haben wir aber schon gesagt, wir wollen eine digitale mobile Visite haben. Und das war eigentlich schon wirklich Vordenken. Und das haben wir immer weiter verfolgt. Und wir haben letztes Jahr gemeinsam auch in dem Vorstand entschieden, Zeiten sind immer schwieriger, wir müssen uns fokussieren, dass wir 6 Fokusthemen für uns als Konzern auferlegen. Wenn wir unsere Arbeitszeit oder unsere Prioritäten fokussieren müssen, dann wollen wir uns dennoch mit diesen 6 ganz wichtigen Themen beschäftigen. Und ein Thema davon ist eben Digitalisierung und KI. Und deswegen haben wir auch jetzt einen eigenen Bereich, einen zentralen Dienst heißt das bei uns, für künstliche Intelligenz geschaffen, weil wir sagen, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil für die Zukunft.
Ja, das ist allerdings nur einer der Schritte der KI-Strategie. Die hat natürlich mit dem KI-Gipfel angefangen, wo auch ich die Agaplesion kennengelernt hatte. Hatten wir ein paar Keynote-Speaker, Microsoft, Google, ähnliche eingeladen. Siemens war ebenfalls mit dabei und auch ich hatte die Ehre, da eine Keynote zu halten. Von da aus haben wir dann, also habe ich als wissenschaftlicher Berater angefangen und Sebastian dann hier oder da mal irgendwie einen Ball zugespielt zu interessanten Themen. Und dann haben wir das KI-Lenkungsgremium gegründet. Das war eine kleine Einheit von ungefähr 20 Leuten, interdisziplinär besetzt, medizinisch, Kaufkurs ist dabei, Datenschutz, Compliance, wirklich alle links und rechts, die irgendwo Stakeholder in dem Prozess sein könnten, auch an einen runden Tisch zur Entscheidung gebracht. Und das war dann quasi die erste auch richtige strategische Instanz, die wir gegründet hatten. Und dann habe ich mich entschieden, bei der Agaplesion auch Vollzeit einzusteigen. Und mit dem Vollzeiteinstieg ist dann eben der zentrale Dienst Künstliche Intelligenz, ich glaube im Mai haben wir den Grundstein da gelegt, ja, ins Leben gerufen worden. Und jetzt haben wir jetzt auch die ersten Mitarbeiter mit an Bord, die da fleißig unterstützen. Und ja, so viel zur Strategie bis eigentlich zum Status quo.
Genau. Und wir wollen weiter wachsen in dem Bereich, weil wir ganz klar glauben, es ist ein wichtiger Zukunftspfeiler eigentlich von Agaplesion und generell der Gesundheitswirtschaft.
Jetzt ist es ja so, dass künstliche Intelligenz irgendwie auch Digitalisierung bedeutet und man ja auch schon mal den Digitalthemen immer diese Abgrenzung zwischen Digitalisierung als eigener Bereich, irgendwie jetzt aber auch mit Prozessen zu tun. Wie grenzt ihr das bei euch intern ab, Digitalisierung versus künstliche Intelligenz?
ist schwierig zu sagen. Also wir machen da jetzt nicht einen harten Cut, dass wir sagen, das eine ist Digitalisierung, das andere ist künstliche Intelligenz. Ich glaube, es sind zwei Seiten, die perfekt ineinander greifen müssen und auch greifen sollen, damit es auch wirklich für die Patienten und Patienten zielführend ist und dass auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter was dabei rauskommt. Denn das muss ja auch immer Ziel von uns sein, auch für unsere Bemühungen mit künstlicher Intelligenz, dass es irgendeinen Vorteil hat. Für Qualität, für Effizienz, für den Patienten, für die Mitarbeiter. Das ist uns ganz wichtig. Von daher würde ich es gar nicht scharf trennen wollen. Also wir haben auch in unserer Digitalisierungsstrategie verschiedene Layer, dass wir sagen, es gibt eigentlich den Basislayer, Daten. Daten ist ganz oft und ganz wichtig die Grundlage, auch für KI, da wird mir auch der Experte mit Sicherheit zustimmen. Und dann geht es eigentlich schon eine Ebene drüber über die Prozesse, bis hin dann zum obersten Ebene, wo wir sagen, das sind dann Services, Plattformen, wo zum Beispiel ja auch du mit ReCare bei uns im Einsatz bist, weil ihr seid eine Plattform, ihr habt es geschafft, bundesweit als Plattform zu agieren. Und da sind wir auch sehr dankbar dafür, dass es da eben auch Dienstleister gibt, die uns da unterstützen, auch in unserer Digitalstrategie.
Das ist perfekt ausgedrückt. Ich habe da, glaube ich, nicht allzu viel hinzuzufügen. Ja. Nein, also wie schon gesagt, der Struktur gefolgt in dieser Strategie spiele ich dann natürlich in der Mitte bei der Gestaltung eben, bei der Auswahl, bei der Selektion auch eine gewisse Rolle mit dem ZDKI und natürlich auch bei der Informierung jetzt des Vorstands und der Gremien, die dann entscheiden. Aber generell gehen wir Hand in Hand auch mit den Leuten, die Digitalisierungsstrategie bei uns machen, die Change Management machen, die jetzt hier die ZIT machen, mit denen wir auch in Berlin jetzt sind. Auch da ist eben der enge Austausch schon da und versuchen da eben Digitalisierung auch als KI zu denken, beziehungsweise anders, vice versa, weil es ohne KI hat Digitalisierung eigentlich super viele Aufgaben und ohne Digitalisierung funktioniert KI nicht. Das heißt, es ist ein Abhängigkeitsverhältnis, was da geschaffen ist, wo man auch irgendwie Hand in Hand arbeiten muss.
Und zum Schluss muss man ja auch irgendwie einfach mal loslegen und ins Doing kommen, gell? Und wenn man dann merkt, wir müssen es mal irgendwie anders organisieren, dann ist das ja auch fein.
Genau, und wir haben eine ziemlich offene Organisationsstruktur dafür auch eigentlich entwickelt, dass wir gesagt haben, wir haben das jetzt nicht fest verortet in der IT-Abteilung, sondern haben gesagt, KI soll wirklich ein eigener Bereich sein, dass er auch eigenständig, freier agieren kann, nicht irgendwo in einem anderen Bereich verortet, sodass im Grunde auch bei uns mehrere Abteilungen zusammenkommen müssen, um Digitalisierungsprojekte voranzutreiben. Und das funktioniert aber gut, also so, dass sie wirklich Hand in Hand miteinander zusammen gemeinsam daran arbeiten können.
Wenn wir da gerade sind, Fabian, kannst du uns mal erklären, wie kann man sich denn deine Arbeit, deinen Arbeitsalltag als Head of AI vorstellen?
Also sehr, sehr gerne. Also das ist natürlich ein unglaublich freier Job. Also erstmal an der Stelle muss ich sagen, ich liebe meinen Job.
Fürs Protokoll.
Nein, Quatsch. Es ist natürlich ein unglaublich freier Job, weil wir doch sehr... Ja, also wir schauen erstmal über den Tellerrand hinaus. Wir sind ein riesiger Konzern mit super vielen Strukturen, von der Pflege über die Reinigungskraft hin zu den Ärzten, hin zu dem Konzern, natürlich die ganze Verwaltung noch mit dran. Und die haben alle unglaublich viele Bedarfe. Also wirklich von, ich will jetzt eine Fraktur auf einem Röntgenbild sehen, zu, ich will meinen kaufmännischen Prozess verbessern, zu, ich will sehen, wo ich heute schon mit meinem Wischmopp langgerannt bin. Das ist kein Witz, tatsächlich so. Und da haben wir dann natürlich Dutzende Anwendungsszenarien in einem Unternehmen, wo wir jetzt nicht sagen, wir machen nur Maschinenbau und die eine Maschine soll irgendwie Predictive Maintenance machen und dann haben wir KI geschaffen, sondern wir haben super viel mit Menschen zu tun. Das heißt, mein Arbeitsalltag ist im Endeffekt rauszufinden, welche Zielgruppe ich idealerweise ansprechen kann. Das heißt, da eben die Zielgruppen auch zu bündeln und zu sagen, alles klar, hier kann ich eine Lösung für euch finden oder schaffen, die möglichst viele Leute im Unternehmen anspricht. Da haben wir natürlich schon angefangen mit Richtung jetzt Arztbriefschreibung, natürlich auch mit Entlassmanagement, ähnlichen Themen. Um dann da wirklich auch jeden abzuholen, auch Pflegedokumentation ist genau das Gleiche. Und das heißt, mein Arbeitsalltag ist einfach das Prüfen von also Stakeholder-Identifikation, dann Marktanalysen, nachfolgend natürlich. Wenn ich sage, ich habe eine Gruppe gefunden und ich kann mir vorstellen, und wir haben einen Workshop gemacht, wir haben Probleme aufgezeigt in Prozessen, dass wir da Lösungen erarbeiten können und dann diese Lösungen am Markt auch zu finden, da schauen wir natürlich Richtung etabliert, allerdings auch eben Richtung Startups, weil gerade die Dynamik ist ja, also die Etablierten sind auch da ordentlich gut, aber wir haben auch einige so spannenden Ausgründungen jetzt aus Universitäten auf dem Schirm, wo wir sagen, hey, da wollen wir mal irgendwo mit reingehen, wollen pilotieren. Und wenn wir dann die identifiziert haben, dann machen wir einen Best-of-Breed-Ansatz. Wir haben die Möglichkeiten eben viel zu testen, viel zu pilotieren mit über 20 Krankenhäusern, sonst generell über 100 Einrichtungen. Das heißt, da finden sich immer Leute, die da Lust dran haben, die natürlich auch zu identifizieren ist ebenfalls. Ich muss in die Einrichtung gehen, dann muss ich fragen, hier, sag mal, Pflege ist kein Job. Ich glaube, du kommst ja auch aus der Richtung, wo man sagt, hier, ich habe noch super viel Zeit für links und rechts zu schauen und ja, heute nehme ich mir den ganzen Tag frei, nur um einen Piloten zu machen. Das geht nicht. Das heißt, da müssen wir schon Leute finden, die sagen, okay, wir haben jetzt noch die Luft und wir haben auch den Elan, die zu identifizieren, mit denen die Piloten zu machen und dann strukturiert dort eben Evaluationen zu fahren, dann die Leute wieder an den Tisch zu bringen mit dem Verständnis, was wir gesammelt haben über ein paar Monate und dann eben uns für einen konzernweiten Standard zu entscheiden oder für einen Katalog von Standards zu entscheiden, den wir dann an die weiteren Einrichtungen kommunizieren und dann sagen, hier, wir haben jetzt drei Systeme getestet, davon sind die beiden möglicherweise anzuschaffen beziehungsweise auch kompatibel. Wäre ganz toll, wenn ihr Lust habt, ne, ist ja auch wirtschaftlich dann immer eine Thematik, dann kauft ihr euch und wir helfen euch beim Prozess, das eben zu integrieren. In den letzten 3 Monaten, so weit sind wir noch nicht gekommen, das muss ich jetzt auch hier ehrlich gestehen. Wir sind ja gerade dabei und dann haben wir am Ende eigentlich einen Konzernstandard für ein wirkliches Problem geschaffen und darum geht es uns natürlich.
Das ist vielleicht auch nochmal so ein Tipp für die Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn man überlegt, wie setzen wir am besten eine KI-Strategie um, auch generell Digitalisierungsstrategie, dann ist immer meine Empfehlung, auf Standardisierung zu setzen. Denn wir haben heute, das ist leider Stand der Dinge, immer noch Themen mit Schnittstellen. Das muss man ganz klar so sagen, das kann man auch nicht verschweigen. Das heißt, immer wenn es um Daten geht, um verschiedene Systeme, die zusammenarbeiten müssten, ist immer wieder das Thema der Schnittstelle da. Und wenn man natürlich dann sagt, man hat verschiedene Systeme, genau wie es Fabian wunderbar beschrieben hat, ausprobiert und sich dann für die besten 1, 2 geeinigt und setzt die dann standardweit um, dann ist es natürlich nachher in der Abarbeitung, in der Maintenance, in der IT deutlich einfacher, nur 2-mal entsprechende Schnittstellen zu haben, als dass jedes unserer über 20 Krankenhäuser irgendwie ein komplett anderes Subsystem für den gleichen Einsatzzweck hat. Und das ist auch das, was wir schon seit Jahren bei der Digitalisierung verfolgen und was uns, glaube ich, immer so ein Quäntchen weiter nach vorne auch gespült hat, weil wir dann immer schneller sind, dadurch, dass wir uns nicht so in die Breite mit verschiedenen Schnittstellenthematiken auseinandersetzen müssen.
Ja, das Thema Standardisierung fühle ich da total, genauso wie die Schnittstellenthematiken. Da saßen wir auch oft am sozusagen anderen Ende des Problems.
Genau.
Das ist einfach in der Branche so und ich glaube, das muss man akzeptieren und irgendwie drumherum arbeiten. Jetzt seid ihr ja als Komplexträger dieser Größe mit total vielen Use Cases konfrontiert. Und gerade bei so einem Thema wie KI, wo sich, glaube ich, viele auch inspiriert fühlen, was man alles tun könnte, könnte ich mir vorstellen, da gibt es jede Menge Rückmeldungen, was man alles machen kann. Wie priorisiert ihr denn sozusagen zentral mit all diesen möglichen Use Cases, die man sich anschauen könnte?
Genau, also Fabian hat vorhin ja schon unser KI-Lenkungsgremium genannt und auch natürlich seinen zentralen Dienst, bei dem jetzt genau die richtige Anlaufstelle verortet ist, um solche Vorschläge eigentlich zu bündeln, zu sammeln, zu besprechen, auch gemeinsam dann interdisziplinär zu besprechen. Also da ist genau dann eben Arzt dabei, Pflege dabei, Verwaltung dabei, Management dabei, dass man sagen kann, okay, wir priorisieren hier gewisse Use Cases, wir versuchen aber natürlich auch zu sagen, wenn wir jetzt mal was für den ärztlichen Dienst gemacht haben, dann soll das nächste Projekt nicht auch wieder für den ärztlichen Dienst sein, sondern mal was für die Pflege oder für den Funktionsdienst, dass wir natürlich möglichst für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich Erleichterungen auch mit KI bringen.
Richtig. Ja, also genau das. Anlaufstelle ist natürlich der zentrale Dienst aktuell. Das heißt, da haben wir eine E-Mail geschaffen, sind gerade dabei, auch eine Ideenbörse zu schaffen, wo auch andere schon sehen, was wiederum Dritte eingereicht haben bei uns, dass dort eben sich auch Cluster bilden lassen. Und wir schauen natürlich jetzt gerade in der Anfangszeit, was spricht wirklich viele an. Also wir haben natürlich begrenzte Ressourcen. Ja. Das ist jetzt auch gerade so, wir schaffen diese Ressourcen eben erst jetzt. Auch diese Pipeline wird jetzt das erste Mal, so wie wir sie konzipiert haben, gegangen. Und deswegen haben wir uns eben diese 3, 4 Projekte rausgesucht, gerade eben Richtung Dokumentation auch jetzt als Vorreiter, wo wir sagen, das machen wir jetzt. Davon hat eigentlich so ziemlich jeder im Unternehmen was. Und danach schauen wir auch weiter, wer hat noch was irgendwo mit reingebracht. Ja, aber ich kriege am Tag wahrscheinlich 20 E-Mails oder sowas zu solchen Themen, dass mal einer hier oder mal da was auf einer Konferenz gesehen hat und tatsächlich dieses Thema mit dem, wo habe ich heute schon gewischt, das war tatsächlich eine E-Mail, die ich mal bekommen habe, wo mich jemand darum gebeten hatte, dass er oder sie, ich weiß jetzt gar nicht mehr genau, tatsächlich was gesehen hatte und dann da halt eben gerne so eine Software haben wollte oder mal nachschauen, fragen wollte, ist das denn möglich? Und auch da sind wir dran geblieben. Ist natürlich jetzt von der Priorität nicht unbedingt beim Arztbrief gelandet.
Ja, aber total verstanden. Und ich glaube, auch die Fairness gegenüber den verschiedenen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist ein ganz wichtiger Aspekt, weil, und auch da wird mich eure Meinung nochmal interessieren, aber was wir sehen ist, dass künstliche Intelligenz ja gerade auch das Potenzial hat, eigentlich das große Problem der Personalzufriedenheit in dem Sektor zu lösen. Ne? Ihr setzt in den Pflegeheimen ja, glaube ich, auch Voice ein.
Korrekt.
Da habe ich einfach immer wieder so oft gehört, dass wirklich Pflegekräfte so glücklich sind, die Dokumentation jetzt auf diese moderne Art und Weise zu machen, dass sie wirklich zum Teil ein ganz anderes Verhältnis zu ihrem Beruf wiederentwickeln. Und ich finde, das kitzelt ja so ein bisschen an dem Potenzial, was man eigentlich spürt bei künstlicher Intelligenz.
Genau, also kann ich ein tolles Beispiel dazu erzählen. Also wir haben Voice, Fabio Schmidberger war ja hier auch schon bei dir zu Gast, haben wir gesehen, Voice im Einsatz in der Altenhilfe und versuchen es jetzt auch in die Krankenhäuser zu bringen und waren da in einem unserer Krankenhäuser und haben es pilotiert, zusammen mit den Kollegen von Voice, die dann mal gezeigt haben, was so möglich wäre. Und dann haben wir uns ein Treffen gehabt, Abschlussrunde mit der Pflegedienstleitung und mit der Stationsleitung. Und das ist jetzt nicht gelogen. Die Stationsleitung hatte Tränen in den Augen, weil sie gesagt hat, oh krass, was da geht, euch schickt der Himmel. Endlich tut mal einer was für uns Pflegekräfte. Und das sind wirklich so Momente, die dann ausgelöst werden durch eine neue Technologie, durch KI, wo du denkst, jo, da machen wir doch alles richtig mit Fabian, mit dem zentralen Dienst und auch für die Patientinnen und Patienten und auch für die Mitarbeiter. Also Chaka, Haken dran, super. Also weiter so. Und deswegen will ich auch Vollgas geben als Konzern, als Vorstand und eben das auch weiter voranbringen.
Was mich persönlich da auch irgendwie glücklich macht, dass man das Gefühl hat, dass damit so ein bisschen dieses Technologiepotenzial der Branche auch entfesselt wird. Wir hatten ja im Gesundheitswesen immer ganz lange die Situation, in vielen Krankenhäusern Digitalisierung hieß, irgendwie neue Bürokratie abbilden mit sozusagen digitalen Prozessen, Komplexitäten, die irgendwelchen Regularien folgen oder dann vielleicht der Prozess doch nicht so durchdacht war und man hat ein PDF, also ein Formular genommen und quasi als digitales Formular gehabt, musste es aber trotzdem noch ausfüllen, bis auf vielleicht die Stammdaten. Und hier haben wir wirklich in unserer Branche das Potenzial, Personal signifikant zu entlasten.
Also ganz spannendes Thema, was du da ansprichst, ist auch so eine Herzensangelegenheit von uns, Bürokratieabbau. Denn wenn wir mal ehrlich sind und zurückblicken auf die letzten Jahre der Digitalisierung, dann ist es wirklich so, dass wir den echten spürbaren Mehrwert für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nur schwierig vielleicht geschaffen haben. Denn ich mache es mal vielleicht an Plattenbeispielen fest. In der Vergangenheit war es so, Assistenzarzt hat irgendwie Schwester Simone zugerufen, hier für Zimmer 13 noch zwei Aspirin oder Ibuprofen und dann wurde das mal eben in der Kurve in Papier eingetragen, abgehakt, unterzeichnet oder auf Zuruf gegeben.
Ja.
Heute ist es so, das muss angeordnet werden vom Arzt, freigegeben werden, vidiert werden, die Pflegekraft muss es wieder dokumentieren, wieder abzeichnen. Also ein extrem komplexerer bürokratischer Prozess, der schon auch seine Berechtigung hat, aber der natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter belastet. Und wir hatten natürlich ursprünglich auch die Idee, kaufmännisch, dass wir durch Digitalisierung auch irgendwie Personal einsparen können, um das zu refinanzieren. Das hat sich in vielen Fällen ja nicht bewahrheitet. Jetzt aber, und das haben auch unsere Expertinnen und Experten, auch Ärztinnen und Ärzte bestätigt, haben wir erstmalig die Chance, durch KI, durch die neue Technologie, wirklich Bürokratie abzuschaffen, zu erleichtern, wirklich mal wieder mehr Zeit für das eigentliche Geschäft, also für die Behandlung, Versorgung von unseren Bewohnern, Patienten zu schaffen. Und das ist ein Riesengewinn und ein Riesenvorteil und die Chance müssen wir ergreifen. Denn Politik, das möchte ich an der Stelle auch nochmal sagen, tut es leider nicht. Also da bin ich maßlos enttäuscht. Seit wie vielen Jahren wird uns versprochen, Bürokratie abzubauen und es ist immer nur noch deutlich schlimmer geworden. Ja. Also auf Politik an der Stelle, sorry, wenn ich das so sagen muss, kein Verlass. Wir müssen das irgendwie selbst in die Hand nehmen und versuchen jetzt zum Beispiel durch Technologie zu lösen.
Und genau da liegt aber auch das Empowerment von KI, gell? Dass eben diese Technologie wirklich auch diese Möglichkeit erstmals bietet, Bürokratie in einem Ausmaß zu automatisieren, dass man, also klar wäre es schön, wenn die Politik irgendwie auch noch mithelfen würde, aber dass man sagt, wir sind selber in der Lage, den Status quo zu ändern.
Ja, also sehe ich genauso. Also das versuchen wir ja auch. Und genau da sind wir ja dran, dass wir sagen, okay, wo gibt es eine Arbeitserleichterung, wo gibt es eine Qualitätsverbesserung für Patienten und genau da auch unseren Fokus drauf zu legen.
Und ich habe mir auch immer gedacht, da würde mich deine Meinung als sozusagen CFO auf jeden Fall auch nochmal interessieren. Kliniken oder Gesundheitsunternehmen generell haben ja im Schnitt eine sehr hohe Personalfluktuation. Und selbst wenn man jetzt kein Personal abbauen möchte, hat man trotzdem die Möglichkeit, signifikant Potenziale zu heben. Einfach, wenn man die Fluktuation vermeidet, weil, also ich kenne es von vielen Kliniken, enorm viel Geld für Recruiting ausgegeben wird von Personal, was man dann aber eben doch nur für eine sehr kurze Zeit hält. Und durch die ganzen Neuanfänge natürlich auch immer wieder die Prozesseffizienz ins Haken kommt. Seht ihr das genauso?
Ja, also die Branche ist, glaube ich, wirklich so, dass wir oftmals nur Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben und die kurz halten können, wobei ich uns als Einrichtung oder als Träger da ein Stück weit außen vor nehmen würde. Also wir sind wirklich das behaupte ich jetzt immer sehr arrogant, als Vorstand muss ich das aber, das ist mein Job, ein super Arbeitgeber. Wir haben mehrfach in Folge, 6-7 Mal in Folge auch den Preis als bester Top-Arbeitgeber gewonnen. Und wir messen auch genau diese Kennzahlen, zu sagen, okay, wie lange sind da Mitarbeiter da, wie lange halten wir sie? Das macht auch meine Personalvorstandskollegin Konstanze von Strohnsee. Und wir sind bei diesen Kennzahlen nicht schlecht, auch im Branchenvergleich. Also ich glaube, da machen wir schon einiges richtiger als der ein oder andere Mitbewerber. Aber es kann natürlich immer noch besser werden.
Ja. Dann erstmal ganz herzlichen Glückwunsch
dazu. Ja, danke.
Jetzt haben wir über die ganzen verschiedenen Projektideen, die es da gibt, gesprochen. Wo seht ihr denn kurzfristige und niederschwellige Potenziale? Die sogenannten Low-Hanging Fruits, die ja Krankenhäuser auch oft suchen, einfach weil die Kapazitäten sehr begrenzt sind.
Also die Low-Hanging Fruits ergeben sich hier relativ leicht aus, also wie gesagt, komme aus der Wissenschaft, bin da auch immer noch tätig, aus eben Publikationen, die dann schon zeigen, dass zum Beispiel durch ein LLM leichter ICD-10-Codes erzeugt werden können aus semantischen Texten. Solche Themen kann man auch relativ schnell, zumindest für kleinere Themen, selber bauen. Und da diese Low-Hanging Fruits, nämlich also jetzt mal ein Beispiel von einer automatischen ICD-10-Kodierung aus Visitendokumentationen oder sowas, die werden immer noch händisch geschrieben, so im alten System, aber wir wollen dann Kodierung unterstützen. Da gibt es bereits Systeme am Markt, die funktionieren mal, mal nicht. Mal sind die Briefe auch, die dort reinkommen oder die Dokumente korrekt und auch nicht korrekt. Und um sowas dann zu heben, beziehungsweise ähnliche Themen auch mal anzugehen, Laborprofile, eventuell sogar Aufenthaltsvorhersage, da bist du ja auch mit dabei, versuchen wir das jetzt in kleineren, zielgerichteten, ja, Aufwenden einmal umzusetzen, indem wir zum Beispiel dann Events machen wie einen kleinen Agathon, wo wir ein paar Leute von außerhalb zu uns einladen, ein bisschen Preisgeld ausschreiben und dann eben ein paar Challenges in den Raum schmeißen, wo wir sagen, okay, das ist für uns eine Make-Entscheidung, da gehen wir wirklich aktiv selber auch ran, auch mit unseren IT-Kompetenzen und versuchen die dann schnell und wirklich ohne bürokratischen Prozess bei uns mal umzusetzen, mal zu pilotieren und dann eventuell auch zu skalieren, wenn sie in eben einer Einrichtung funktionieren. Also jetzt in dem Event fangen wir damit an. Wir wollen das dann auch häufiger mal durchsetzen, wenn das jetzt ein Erfolg wird. Und damit haben wir dann quasi eine Plattform geschaffen, wo wir sagen, alles klar, wir haben jetzt hier eine Low-Hanging Fruit identifiziert. Uns fehlt es jetzt hier vielleicht ein bisschen intern an Entwicklungskompetenzen, weil wir eben als Träger kein Softwareunternehmen sind. Die holen wir uns von extern rein im Rahmen von solchen strukturierten Events und kommen dann im Endeffekt mit einem POC, also Proof of Concept oder dann vielleicht sogar schon einem MVP, also Minimal Viable Product, wieder raus und haben was wir quasi direkt einsetzen können, wo wir sagen können, da schärft man nochmal ein bisschen nach und dann skaliert man.
Weil wir haben generell, das kann man vielleicht noch ergänzen, für uns eine Strategie zur Zeit festgelegt, dass wir sehr wohl unterscheiden, make or buy, ganz klassisch. Also was machen wir selbst, so wie Fabian gerade beschrieben hat, oder wenn es zum Beispiel die Grenzen einer Medizinproduktezertifizierung touchen würde, dann sind wir eher im Bereich buy. Also da sind wir dann wirklich auf die Dienstleister da draußen angewiesen und zu sagen, okay, da trauen wir uns jetzt noch nicht dran, hier irgendwie ein Medizinprodukt der Klasse XY zu zertifizieren, ja, sondern da gehen wir dann gerne auf den Markt und kaufen auch ganz bewusst.
Und Make or Buy habt ihr gerade angesprochen. Traditionell war es ja immer so, dass Make im Krankenhausbereich sehr, sehr selten vorkommt im Softwarebereich. Versteht euch dann richtig, dass ihr sagen würdet, dass quasi mit den Anwendungsmöglichkeiten von KI das für euch auch deutlich mehr in den Vordergrund rückt, eben weil die Anwendung so niedrigschwellig möglich ist?
Ja, also zum einen haben wir uns natürlich jetzt Expertise extra auch eingekauft, um auch solche Sachen machen zu können und wollen da ja noch weiter uns verstärken und ausbauen. Zum anderen haben wir eine gute Datenqualität. Also durch unsere schon früh implementierte Daten- und Digitalisierungsstrategie können wir wirklich schon auf Millionen von Fällen in einer guten Qualität zurückschauen, dass wir einfach den Schatz, den wir schon haben, nutzen können, technisch. Und dann ist natürlich die Frage, warum sollen wir es nicht machen, wenn wir es könnten?
Ja.
Und deswegen haben wir gesagt, da wo es sinnvoll ist, wo es nicht Medizinprodukt ist, wo wir es auch technisch können, wo wir sagen, okay, da haben wir einen Vorteil, Low-Hanging Fruit, da machen wir das entsprechend dann als Make.
Nichts hinzuzufügen, es ist tatsächlich so. Also im Endeffekt werden die Produkte dann, die dort eventuell auch resultieren, natürlich von uns auch weiter gemanagt und betreut. Das heißt, wir sind auch Project Owner und bleiben dann weiter im Support dran und ja, hoffen, dass die Strategie natürlich auch aufgeht und dass wir jetzt gerade, wenn man da jetzt nochmal so ein bisschen das Thema KI in den Mund nehmen kann, wir sind einfach weg von einer Zeit, wo es ein Team von 60 Full-Stack-Developern braucht, um irgendeine kleine App zu programmieren, die im Hintergrund irgendwo angebunden ist, sondern mittlerweile kriegt man da, also ich bin kein Verfechter des harten Vibe-Codings, ja, bis in die letzte Ecke, das Ding fliegt einem um die Ohren. aber man kriegt einfach so kleinere Themen viel leichter umgesetzt. Und hier geht es jetzt nicht darum, neues KISS zu programmieren oder eben Recare oder Voice-ähnliche Applikationen, sondern wirklich einfach mal ein Laborprofil zuordnen oder einen ICD-10-Codierer über eine API, die dann auf ein Model in einer eigenen Cloud oder sowas funktioniert. Das sind alles Themen, wo man sagt, alles klar, das kriegen wir leicht umgesetzt, das kriegen wir auch vielleicht sogar mit KI das ein oder andere Frontend mal hin oder die ein oder andere Schnittstelle mal hingezimmert und dann pilotieren wir es mal, schauen wir an, wie stabil es läuft und dann von da aus gehen wir weiter. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass wir irgendwelchen gewipe-codeten oder nicht zertifizierten Code bei uns im Unternehmen benutzen, aber es lässt sich eben viel leichter pilotieren. Strukturieren kann man es danach immer noch.
Das ist ja immer der erste Schritt eigentlich herauszufinden, kommt sozusagen der Value an bei dem, was wir machen. Und wenn das der Fall ist, dann lohnt es sich ja auch weiter rein zu investieren.
Richtig, absolut. Ja. Also genau das suchen wir ja, ja auch.
Und was ich dabei vielleicht so schön fand, also als ich Fabian eingestellt habe, habe ich natürlich gefragt, wie würdest du das so organisieren, würdest du das aufbauen? Und dann hat er direkt auch schon gesagt, er will nicht nur einfach KI an den Mann und an die Frau bringen, sondern er will auch messen, ob es wirklich zu einer Effizienz, zu einer Qualität, zu einer Effizienzsteigerung und Verbesserung geführt hat. Und das ist natürlich dabei ein ganz, ganz spannender Punkt. Also wir wollen jetzt einfach mal Vollgas geben und loslegen. Wir wollen aber auch uns die Zeit nehmen, spätestens in einem halben Jahr, zu evaluieren und zu schauen, hat es wirklich einen Mehrwert gebracht?
Ja.
Und wenn es keinen Mehrwert bringt, auch kritisch uns die Frage dann wirklich gewissenhaft stellen zu müssen, schaffen wir es wieder ab oder müssen wir das eine oder andere Produkt vielleicht einstellen? Das spricht dann mehr der Finanzvorstand als der Digitalvorstand aus mir heraus. Aber das fand ich auch super, dass wir da gemeinsam gesagt haben, okay, wir wollen auch damit wirklich einen Mehrwert schaffen und wenn der nicht da ist, dann muss man vielleicht das eine oder andere auch beenden.
Ja, ich glaube gerade in der heutigen Zeit sehr wichtig, wo ja KI oft sich doch auch zu einem Selbstzweck in Teilen irgendwie entwickelt und in jedem Produkt auf irgendeine Art und Weise KI drin steckt. Auch wenn
mein Kühlschrank hat KI, ganz wichtig, ja.
Aber wo wir bei niedrigschwellig sind, ein Problem, was hier ganz viele Kliniken und andere Einrichtungen haben, ist, dass Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, eben weil der Mehrwert so groß ist, einfach auch auf ihren privaten Devices ChatGPT und Co. nehmen. Ist das was bei euch sozusagen Attention habt und wie geht ihr mit dem Problem um?
Ja, also wir wissen das auch natürlich nur aus anderen Einrichtungen, nicht aus unseren eigenen.
Fürs Protokoll.
Nein, wir sind natürlich sensibilisiert zu dem Thema. Und auch ich habe ChatGPT auf dem Handy und eine Gemini-App, wo ich irgendwie hier oder da mal was nachschlage oder mir ein paar Bilder erzeugen lasse und so weiter und so fort. Und ich glaube, hier im Raum hat fast jeder ähnliche Funktionalitäten mittlerweile auf seinem privaten Endgerät. Das ist natürlich ein kritisches Thema, wenn man es im medizinischen Alltag einsetzt, irgendwo in der Notaufnahme, dann übermüdeter Assistenzarzt, also will da niemandem was unterstellen, vielen Dank. Das ist einfach eine kritische Situation und dann zum privaten Endgerät zu greifen, um dort eben vielleicht eine leitliniengerechte Therapie oder Diagnostik irgendwo rauszuziehen, ist nicht das, was wir verfolgen wollen, auch mit unserem, mit dem Konzern. Das heißt, was wir gemacht haben, ist, wir haben uns ein bisschen beraten lassen. In dem Fall war es die Microsoft jetzt. Und wir haben den Copilot-Chat für alle im Unternehmen freigeschaltet. Das heißt, jeder, der bei uns einen Microsoft-Account hat, was einfach jeder Mitarbeiter ist, der bei uns eine E-Mail-Adresse hat, hat dann jetzt auch Zugriff auf unseren, also auf nicht unseren, aber auf den Copilot-Chat von der Microsoft. Dahinter läuft, glaube ich, aktuell noch das GPT-4o-Modell oder vielleicht haben sie jetzt sogar schon auf GPT-5 umgestellt. Und es ist eben in Frankfurt gehostet. Die Gesprächsverläufe werden dann nicht an Übersee gesandt und ist nach DSGVO dann dort gespeichert. Wir wollen natürlich dennoch nicht, dass die Mitarbeiter dann sagen, alles klar, jetzt habe ich hier den Copilot-Chat, jetzt gebe ich hier meine medizinischen relevanten Daten rein und behandle den Patienten danach, was GPT-4 eben empfiehlt, sondern wir haben das lediglich als, also wir wollen keine Verbote aussprechen, sondern wir wollen Alternativen schaffen. Und das ist generell einfach eine Möglichkeit, wo wir sagen, okay, wir haben jetzt hier eine Alternative geschaffen zu eben der Nutzung des privaten Endgeräts, die für uns kontrollierbarer ist, die, wo die Daten nicht rausgehen, wo wir sagen können, wenn es jemand benutzen würde, dann eben bitte in diesem gesicherten Umfeld. Ja. Das heißt, da haben wir quasi einen Sicherheitslayer in der Mitte reingesprochen. Wir sind allerdings auch ein bisschen konsequenter. Das war knapp zu Beginn meiner Zeit. Mhm. Da kam DeepSeek R1 raus, was natürlich nachgewiesenermaßen ein bisschen Propaganda mit drin hatte. Auch die Webseite selber, chinesisch gehostet, nicht ganz klar, was mit den Daten dort passiert. Also stand nicht mal in den AGBs mit drin.
Ja.
Ich glaube, zum Training und zu allen weiteren Zwecken. Da geht's natürlich, also das geht für uns natürlich gar nicht. Also haben wir das verboten und die Seite natürlich nicht auf dem privaten Endgerät, das können wir nicht machen, aber auf allen unseren Endgeräten, die wir eben im MDM haben, gesperrt. Das heißt, da kommt man jetzt tatsächlich nicht mehr drauf. Und da gehen wir natürlich auch weiter hart vor, wenn wir merken, dass es eben niederschwellige Lösungen gibt, die krasse Bias beinhalten oder wo halt auch nachgewiesenermaßen irgendwo Daten abfließen, dass wir da auch dann konsequent sagen, es tut uns wirklich leid, aber das können wir bei bestem Wissen und Gewissen nicht erlauben. Gibt da natürlich auch nochmal eine Dienstverordnung, ist es, glaube ich, gewesen, wo wir dann sagen, alles klar, das ist jetzt, da schieben wir einen Riegel vor, aber GPT ist bei uns aus dem Netz, also OpenAI ist bei uns aus dem Netz noch ganz, ganz normal zu erreichen. Allerdings natürlich auch mit dem Hinweis, wenn denn bitte, dann idealerweise über die eigenen Services, die wir anbieten.
Und ich glaube, ein ganz wichtiger Bestandteil ist dabei einfach noch Awareness schaffen, Schulung. Und Fabian arbeitet sehr eng mit unserem zentralen Dienst Datenschutz auch zusammen und Compliance Management, die genau in dem Bereich auch auf Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugehen und sagen, okay, was dürfen wir nicht, wo sind auch Risiken, gerade auch in Bezug auf Datenschutz. Du darfst halt keine Patientendaten irgendwo in ein offenes Modell reingeben, nur weil das vielleicht ein tolles Ergebnis liegt hat. Also genau das muss man aber, glaube ich, auch mal Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vermitteln, um einmal auch diese Awareness im wahrsten Sinne des Wortes halt zu schaffen. Und da haben wir auch wirklich ein super Zusammenspiel mit unserer Konzern MAV, also Betriebsrat, die wir da auch eng im Austausch haben und gemeinsam da auch dann im Grunde auch Richtlinien oder Dienstvereinbarungen umsetzen, um das auch zu regulieren.
Ja. Habt ihr mal über das Hosting von Open-Source-Modellen nachgedacht als Alternative?
Ja, tatsächlich. Das ist natürlich jetzt eine Frage der Rechenpower auch, wo wir sagen müssen, alles klar, wenn wir Open-Source-Modelle selber hosten, dann können wir das natürlich in der Cloud machen. Da amortisiert sich halt nie so richtig, weil einfach laufende Kosten anfallen. Wenn man ein paar GPUs sich in den Keller stellt und da ein Modell laufen lässt, dann hätte man irgendwann einen Zeitpunkt, ab dem es sich eben amortisieren würde. Da sind wir tatsächlich selber noch so ein bisschen in der Findungsphase, weil die Open-Source-Modelle mittlerweile durch jetzt MetGemma 3 oder sowas auch immer kleiner werden. Hat unglaubliches Potenzial. Jetzt hat OpenAI, glaube ich, noch zwei Open-Source-Modelle jetzt das erste Mal seit GPT-2 wieder auf den Markt gebracht. Da ist jetzt die Frage, welches ist denn das Richtige? Und wie viele GPUs sollen es sein? Und da prügeln sich nicht nur wir drüber, sondern auch einiges an Experten. Es ist auf jeden Fall Bestandteil unserer Strategie, dass wir nachhaltig auch Open-Source-Lösungen tatsächlich bei uns hosten wollen, um dann eben Möglichkeiten zu schaffen, entweder zu pilotieren oder die eben auch in die breite Masse zu bringen. Aber bei 22.000 Mitarbeitern haben wir natürlich Auslastungen tagsüber. Wir sind kein internationales Unternehmen, wo wir sagen, wir haben sehr viel Load am Tag, wenn wirklich jeder da ist, vielleicht ein bisschen Load noch nachts und dann liegen die Karten quasi ungenutzt in der Gegend rum. Ja. Da müssen wir uns natürlich jetzt ein bisschen auch strategisch, finanziell überlegen, was macht mehr Sinn, Pay-per-Use oder tatsächlich die eigenen angeschafften Karten sind da noch im Findungsprozess. Wir haben tatsächlich jetzt auch in Rothenburg schon den ersten Server auch über ein anderes Unternehmen eingekauft, der tatsächlich auch ein Open-Source-Modell laufen hat, was zur Arztbeschreibung am Ende auch genutzt wird. Das heißt, auch da entwickeln sich im Unternehmen erste Insellösungen, die wir dann natürlich langfristig auch wieder konsolidieren wollen, um dann eben diesen Konzernstandard umzusetzen und dort auch die Benefits einfach mitzunehmen, die wir haben, wenn wir alles zentral bei uns haben, was Wartung, Kosten und den ganzen Rest wieder aufgeht.
Ich glaube, zu der GPU über, also Buy versus Cloud Entscheidung kommt für mich immer noch ganz stark dazu, dass auch GPUs sich relativ schnell weiterentwickeln gerade und auch und die Modelle ja auch. Also man hat nicht so eine doppelte Abhängigkeit, wo man, wenn man einmal das Investment in-house tätigt, sowohl die Hardware-Limitierung hat, die in 2 Jahren auch schon wieder brutal veraltet sein kann, als auch, dass man das Modell, was man selber hostet, eigentlich auch ständig anpassen, maintain muss, weil eben so schnell neue Modelle rauskommen, gell?
Also das ist, also du kannst da eigentlich jetzt nicht zukunftssicher sagen, alles klar, wir kaufen jetzt was Future-Proofes für 5 bis 10 Jahre. Ja. Und wir reden ja hier bei so einer Menge von Mitarbeitern und potenziellen Inferenzen, die dann dort passieren, ja nicht von mal 2-3 Euro, die man sich irgendwo hinstellt, sondern es ist ein signifikanter Invest, der sich über ein paar Jahre auch irgendwo rechnen muss. Können ja jetzt nicht sagen, wir geben 1 Million aus und nächstes Jahr ist das Zeug veraltet. Egal, also das, aber es ist ja so. Ja, wenn dann irgendwie das nächste Open-Source-Modell rauskommt, was halt noch viel besser ist, was viel kleiner ist und das wäre wunderbar, aber dann liegt halt lauter ungenutzte Hardware bei uns im Keller rum. Das funktioniert natürlich auch nicht.
Aber auch da haben wir im Rahmen der Digitalisierungsstrategie bei Agaplesion eigentlich eher den Cloud-Ansatz, dass wir ganz klar sagen, was irgendwie sinnvollerweise in der Cloud sein könnte, das wollen wir auch in die Cloud bringen. Also da sind wir, glaube ich, auch Vorreiter mit Dingen, die wir schon über die Cloud gelöst gelöst haben, wo andere sagen, wie habt ihr das überhaupt datenschutztechnisch hinbekommen? Ja. Wir haben es natürlich gemeinsam mit dem Datenschutz gemacht und haben da bisher auch keinen Schiffbruch erlitten, sondern eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Und das ist für mich auch natürlich im Bereich KI immer wahrscheinlich auch eine Alternative, die man sehr gut prüfen muss, warum nicht in die Cloud damit und nicht sich die eigenen GPUs in den Keller stellen, die dann vielleicht nach einem Jahr Schrott sind, ja.
Du hast jetzt gerade Datenschutz erwähnt, auch nochmal. Mir lag es schon fast vorhin auf der Zunge, als wir es schon einmal kurz angeschnitten hatten. Wenn wir jetzt mit Kliniken sprechen, auch über unsere eigenen neuen KI-Produkte, merken wir ganz häufig, da ist eine große Verunsicherung über das ganze Compliance-Thema mit EU AI Act, DSGVO, mit wie genau ist denn das, mit dem Training und dem Weitertrainieren mit Daten und so weiter. Was würdet ihr sozusagen Kliniken raten, die sich da auf den Weg machen, wie stellt man sich da am besten auf bei diesen ganzen Compliance-Themen im AI-Feld?
Also ich glaube, es braucht wirklich eine enge Zusammenarbeit, das hatte ich vorhin schon erwähnt, zwischen, ich sag mal, AI-Verantwortlichen, jetzt bei uns Fabian Lechner, und auch dann den Compliance- und Datenschutzverantwortlichen. Und da gehen jetzt mal Grüße raus an Markus Schmelzeisen, der bei uns da echt einen ganz tollen Job macht, der auch selbst jetzt die Zertifizierung und Qualifizierung zum KI, AI-Compliance-Officer gemacht hat und da tief drin ist, auch in dem Thema KI und AI, und dann natürlich Hand in Hand super zusammenarbeitet. Und ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung, dass es gelingen kann. Ich glaube, da kann ich jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dass man schon beim ein oder anderen Krankenhaus unserer Mitbewerber immer noch mal ein bisschen verhärtete, verknöcherte Strukturen vielleicht auch im Thema Datenschutz erlebt. Ich glaube, da muss man sich einfach mal ein bisschen auch öffnen im Rahmen der gesetzlichen und regulatorischen Möglichkeiten, um aber auch im Sinne für die Patienten, Patienten, Bewohnerinnen, Bewohner und natürlich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine gute Lösung zu finden. Ja. Man kann nicht immer sagen, nein, geht nicht, und kann ich mir gar nicht vorstellen. Und das ist so leider in vielen, gerade auch wahrscheinlich öffentlich geführten Einrichtungen, oftmals eine Thematik. Wir versuchen da immer einen Weg zu finden, der dann alle glücklich macht. Ja.
Der strukturierte Austausch mit eben jetzt dem Bereich Compliance und Datenschutz gehört auch einfach mit dazu. Also die Dokumente, die wir publizieren, publizieren wir eigentlich gemeinsam, also die internen Dokumente. Das heißt, da wird zusammen dran geschrieben und dann auch noch mit der Konzernmitarbeitervertretung, also unserem Betriebsrat. Da sind wir auch im engen Austausch. Die haben natürlich auch externe Datenschutzberater dann, um dann auch Themen sicherzustellen. Und da wird dann natürlich auch sehr genau auf die Lösungen geschaut, die wir uns anschauen, also aber zusammen. Und am Ende kommt eigentlich auch meist, kommt man zu einem Konsens, den man dann natürlich nochmal festhält. Aber das ist die Zusammenarbeit eigentlich aus dem Betriebsrat bei uns, die natürlich sehr stark auf den Datenschutz achten. Markus Schmelzeisen als Compliance- und Datenschutzbeauftragter des Unternehmens, und der ist fit im AI-Act wie kein zweiter. Und dann eben uns, die wir die Lösungen vorschlagen, wo wir sagen, alles klar, das können wir technisch umsetzen, beziehungsweise das bietet eventuell der Hersteller X oder Y jetzt an, oder da müssen wir eventuell nochmal nachfragen, ob es da eventuell eine On-Prem-Lösung gibt oder wie auch immer, um dann eben auch den Anforderungen, derer wir uns auch wirklich bewusst sind und bewusst machen müssen. Wir sind eine Hochrisikobranche. Wenn da mal so was verloren geht, dann geht es jetzt nicht irgendwie um 2-3 Login-Daten für irgendwie ein Online-Game, sondern tatsächlich Gesundheitsdaten. Es ist ja so. Ja. Also mit dem Bewusstsein müssen wir einfach an unsere Arbeit herangehen, und das tun wir eigentlich auch.
Jetzt kommen wir gerade aus 3 Jahren Krankenhaus-Zukunftsgesetz. Mit dem KZG, als das Ganze designt wurde, gab es KI, wie wir heute darüber sprechen, in dem Kontext ja eigentlich noch nicht in der Breite.
Richtig, ja.
Habt ihr das Gefühl, dass einige der Investments da eigentlich ein bisschen, ich sag mal, insofern unglücklich getimt waren, als dass man Sachen heute ganz anders denken würde? Oder habt ihr das Gefühl, dass ihr mit den Investments eine sehr gute Grundlage für den nächsten Schritt legen konntet mit KI?
Also ich glaube, bei uns hat es gut funktioniert. Wir haben da zum Glück an der einen oder anderen Stelle mit Weitblick investiert und haben da jetzt keine Fördermittel irgendwie in eine Sackgasse geführt, um das mal ganz, ganz bildlich zu sprechen. Aber ich habe wirklich Mitbewerber erlebt oder erlebe sie immer noch, die Millionen versenkt haben und in die falsche Richtung investiert haben. Und das ist natürlich dann umso ärgerlicher, als dass wir hier von staatlichen Bundesmitteln oder Landesmitteln sprechen, die eigentlich ja uns allen in der Gesundheitswirtschaft zugutekommen müssten. Und wenn man dann mal schaut und man hat noch Millionen investiert in ein KISS, was damals schon abgekündigt war, kann sich jeder denken, von wem ich jetzt gerade rede, dann ist das eigentlich Wahnsinn, wenn man sich das so mal überlegt. Und da hätte man natürlich viel Geld viel sinnvoller einsetzen können. Das Thema haben wir zum Glück bei uns jetzt nicht gehabt. Aber man muss auch sagen, das KHZG damals mit seinen Fördertatbeständen, auch gerade Entscheidungsunterstützungssysteme, war ja ein Schlagwort, durchaus schon einen Weitblick hatte. Aber viele haben den nicht genutzt, muss man leider auch so sagen.
Das hat natürlich auch einen Grundstein gelegt für uns. Also viele Prozesse sind jetzt ja schon geschaffen, zum Beispiel die Spracherkennung als solche, also die Transkription, nicht jetzt irgendwie die Weiterverarbeitung der Themen. Die sind in vielen unseren Häusern jetzt etabliert und wir können darauf aufbauen und sagen, alles klar, wir schalten jetzt Systeme hinten dran, die eben auf der bereits existierenden Spracherkennung von irgendwelchen Herstellern dann sagen, jetzt machen wir daraus noch einen Arztbrief. Das heißt, da können wir dann auf bereits den getätigten Investments arbeiten, genau, und müssen nicht noch zusätzlich wirklich bei Null anfangen, sondern eben schrittweise einfach immer weitergehen.
Jetzt haben wir auch vorhin über das Thema Daten schon gesprochen, wo ihr euch ja sehr gut aufgestellt fühlt. Im KZG haben wir gesehen, haben auch viele sogenannte Interoperabilitätsplattformen angeschaffen. Könnt ihr vielleicht mal darüber sprechen, was euer Ansatz ist, mit diesem Datenthema umzugehen? Habt ihr da eher im klassischen Sinne ein Data Warehouse? Habt ihr einfach alles aus einer Hand, sodass es sich gut passt? Habt ihr eine Interop-Plattform angeschafft? Wie seid ihr an das Thema rangegangen?
Ja, also können wir gerne mal aus dem Nähkästchen plaudern. 2004 habe ich selbst schon in meiner damaligen Funktion bei Agaplesion angefangen, das Data Warehouse zu bauen. Also wirklich ich persönlich zusammen damals noch mit einem Kollegen. Und wir haben ein großes Data Warehouse inzwischen geschaffen, was wirklich die Standards gesetzt hat, so mit diesem ganz klassischen One-Point- oder Single-Point-of-Truth-Gedanken. Also das ist der eine Ort, wo Daten abliegen sollen. Von daher hatten wir vor 2-3 Jahren noch nicht die zwingende Notwendigkeit gesehen, so eine Intraop-Plattform zu schaffen oder ein Clinical Data Repository, wie auch immer man es nennen möchte. Aus dem Grund, dass wir ein sehr starkes BI-Team und Data Warehouse auch mit eigenen Abteilung haben, auch außerhalb der IT, die sich wirklich um dieses Thema Datenmanagement kümmern. Darüber hinaus haben wir diesen ganz klassischen oder diesen ganz strukturierten Standardisierungsgedanken. Das heißt, es gibt beispielsweise bei uns ein Standard-KISS, nehmen wir es jetzt mal Daedalus Orbis, und das ist auf einer Datenbank für eine Vielzahl von Krankenhäusern. Also wir haben nicht eine heterogene Landschaft und wir haben dann eben auch nur eine, im Idealfall 1-2 Produkte für ein gewisses Subsystem in der Endoskopie, in der Radiologie, wie auch immer, sodass wir hier immer gut auch an die Daten rankommen, sodass wir diese Intraop-Plattform vor 2-3 Jahren noch nicht wirklich gesehen haben, dass wir eine Notwendigkeit dafür haben. Wie man es klassischerweise vielleicht an Universitätskliniken hat, wo innerhalb von den Kliniken schon verschiedene KISS-Lösungen funktionieren, überhaupt nichts standardisiert ist, x verschiedene Subsysteme und die selbst für Wissenschaft und Forschung überhaupt nicht an die Daten rankommen, weil sie total heterogen in der Landschaft rumliegen. Das Thema hatten wir nicht oder haben wir so nicht.
Ja.
Dennoch sind wir jetzt zu dem Entschluss gekommen, dass wir gesagt haben, wir brauchen für die weitere Zukunft auch im Grunde, um das Thema Schnittstellen noch besser zu bearbeiten, so eine Art Clinical Data Repository, so eine Intraop-Plattform. Und das ist das, was wir jetzt gerade als Projekt angegangen haben und was wir in den nächsten 1-2 Jahren eigentlich abschließen wollen.
Heißt also, dass dann aus allen Häusern im Prinzip über ETL-Pipelines die Daten in das zentrale Data Warehouse regelmäßig übertragen werden?
Das ist heute schon so, genau. Und wir wollen das aber jetzt erweitern, nochmal um so eine Clinical Data Repository mit mehr Fokus auf die medizinischen Daten.
Ja.
Weil in einem klassischen BI sind es natürlich auch oftmals eher die kaufmännischen Daten, das muss man ganz klar so sagen. Aber Leistung und sowas, Diagnosen, Prozeduren ist da alles mit drinne. Aber wir sind jetzt beispielsweise, um es mal konkret zu machen, nicht tief auf dem einzelnen Laborparameter im heutigen BI. Aber das ist das, was wir dann nach standardisierten Intraop-Katalogen zukünftig natürlich auch haben wollen und jetzt gerade aufbauen.
Jetzt sprechen wir über Daten und die Analytics, die man daraus ziehen kann. Wenn wir wieder zurück zu den ersten KI-Use-Cases kommen, ist es euch schon gelungen, bei einigen Sachen wirklich in der Praxis Effizienzsteigerung zu messen?
Ja, also da können wir beide sofort Beispiele loshauen. Ich fange mal mit einem an. MRT ist so ein Beispiel, mal aus der Radiologie kommt. Wir haben in einigen unserer Einrichtungen jetzt neue MRTs mit KI-Unterstützung angeschafft. Und jetzt, wer von euch als liebe Zuhörerinnen und Zuhörer schon mal im MRT lag, weiß, das ist vielleicht nicht unbedingt das Allerangenehmste, was man so bekommen kann in dieser engen Röhre. Und man hat in der Regel immer eine Untersuchungszeit von 50, 60 Minuten. Also klassisch MRT-Schädel, Thorax oder auch Knie, 50, 55, 60 Minuten. Mit der neuen Technologie ist es nicht nur von der Qualität her besser, es dauert 6-7 Minuten. So, das heißt, ein Riesenmehrwert für unseren Kunden, also für die Patientinnen und Patienten. Wird super dankbar angenommen und man kann sich ja vorstellen und ausrechnen mit einer kleinen Rechnung, wenn ich bisher in einer Stunde ein MRT gemacht habe und jetzt in 6-7 Minuten ein MRT mache, was das für eine Effizienzsteigerung einfach auch mit sich gebracht hat und wie schnell ich diese Investition in dieses KI-Gerät wieder erwirtschafte. Also das vielleicht mal als ein Beispiel. Fabian hat bestimmt auch noch eins.
Als zweites Beispiel Beispiel, was natürlich ein bisschen, also habe ich auch eher vorgefunden bereits, war natürlich der Copilot, also der Microsoft 365 Copilot, die Vollanwendung. Da haben wir ein paar hundert Lizenzen, die wir auch eben ausgegeben haben, auch strukturiert, um zu schauen, wie sieht das aus. Wir sind immer noch in der Pilotierungsphase und holen da regelmäßig Feedback zurück. Und auch da können wir einfach wirklich echte Zeitgewinne sehen, gerade auch in den verwaltenden Tätigkeiten. Es gibt immer wieder Updates. Am Anfang war Excel noch nicht ganz so toll. Mittlerweile läuft Excel auch. Und da kam dann so der Sprung, wo dann auch wirklich Leute gesagt haben, hier, ich spare mir 45 Minuten meiner Arbeitszeit einfach mittlerweile damit ein, weil ich halt nicht mehr so schlimm durchsuchen muss oder weil ich halt schneller antworten kann, weil ich schneller konzipieren und generell arbeiten kann.
E-Mails zusammenfassen,
also genau, ich
liebe es, ja.
Ich habe auch so ein Ding und ich will es nicht mehr missen. Und das kriegen wir auch viel als Feedback mit, wo wir sagen können, hier, wir haben echte Zeitgewinne, wir haben echte Effizienzgewinne und wir merken einfach, dass wir generell schneller werden, was die Thematiken angehen, die dort eben bearbeitet werden kann. Also ist ebenfalls ein absoluter Quick Win für uns gewesen, den wir jetzt realisiert haben, den wir auch dann langfristig nach den abgeschlossenen Pilotierungsphasen dann ins Unternehmen auch wirklich weitertragen wollen.
Dann kann Copilot wahrscheinlich auch, ich bin mit der Microsoft Suite nicht ganz so vertraut, auf die ganzen Dokumente, die man
auf dem SharePoint
hat, hat auch zugreifen über einen Rack-Ansatz und richtig, damit genau, quasi alles durchsuchen.
Ja, funktioniert erstaunlich gut. Ja. Also hier oder da misst er nochmal eine Mail, aber das ist eigentlich kein großes Problem. Dann fragt man einfach nochmal wie im ganz klassischen mit zwei, drei neuen Keywords und dann ist es auch eigentlich da. Und generell ist auch gerade, wenn wir darüber reden, das testen wir im kleineren Umfeld innerhalb des Konzernes. Also in einem wirklichen Konzern ist natürlich das Mitschreiben auch von Meetings. Wenn wir beide uns jetzt hier unterhalten und ich sage, aus unserem Jourfix ergehen für mich noch 6, 7, 8 To-Dos, dann kann ich natürlich irgendwo aufhören, ihm in die Augen zu schauen und im Hintergrund anfangen, meinen Zettel voll zu kritzeln oder sowas. Oder ich lasse das Ding laufen und am Ende kommt bei uns eben ein Transkript raus, welches wir dann auch mit To-Dos irgendwo versehen für uns beiderseitig. Meistens kriege ich mir
klingt nach einer Beschwerde.
Das spart einfach enorm Zeit. Und auch da sind wir gerade am Testen. Natürlich ist das auch nochmal ein bisschen Datenschutz. Ne? Es wird transkribiert. Es wird tatsächlich jetzt die echte Stimme auch genommen. Ist ja personenbezogene Daten. Und da arbeiten wir auch mit unserer Konzernmitarbeitervertretung daran, dass das Thema natürlich auch für alle zugelassen wird. Aktuell benutzen wir es nur im Konzern bei eben Meetings, wo auch wirklich jeder zugestimmt hat. Also Effizienzgewinne sind auf jeden Fall da.
Ja. Also Rack-Lösung hatten wir gerade schon angesprochen, ja. Haben wir auch einen weiteren Piloten, der ganz spannend ist, kennt vielleicht auch der eine oder andere, der im Krankenhaus tätig ist. Man hat meistens riesig große Wissensdatenbanken mit tausenden Millionen von Dokumenten, so haben wir das bei uns im Konzern natürlich auch. Qualitätssicherungsunterlagen, Verfahrensanweisungen, wie muss ich eine Dienstreise beantragen, wie kann ich einen Urlaub beantragen oder wie muss ich irgendwas abrechnen oder wie buche ich auf welche Kostenstelle eigentlich richtig. Alle diese Dokumente sind das bei uns in der zentralen Wissensdatenbank und wir haben da jetzt mit zwei verschiedene Anbieter so ein bisschen als Wettbewerb eine Rack-Lösung draufgebaut, um zu schauen, wer das beste Lösungsmodell für uns etabliert, um dann unseren Anwendern natürlich hier komplett irgendwie einen Chatbot, einen Chat-Client auf Rack-Basis für unsere Wissensdatenbank anzubieten. Das wird auch noch einen riesen Mehrwert bringen, geht jetzt gerade auch in die Pilotierung.
Das ist tatsächlich was sogar wir bei uns jetzt in viel kleinerer Scale umgesetzt haben, weil diese ganzen Sachen, die du genannt hast, irgendwie ist es Dokumentation, die man natürlich braucht und die irgendwann auch nützlich ist, wenn man wirklich diesen Vorfall hat, aber irgendwie findet es dann trotzdem keiner in diesen riesigen Daten.
Genau so ist es bei uns, ja.
Und insofern total cooler Anwendungsfall. Mhm.
Riesige Datenbank, das, also wir haben über 15.000 Dokumente stellenweise noch vor den 2000ern generiert. Also es ist unglaublich, wo die überall herkommen, weil ich glaube, hat noch niemand irgendwie quer durch dieses System geschaut. Und das haben wir jetzt tatsächlich auch gemacht und dann wirklich eine saubere Pipeline gebaut, sowohl mit der IBM als auch mit der Microsoft und sind da jetzt eben dabei, das ganze Thema auch wirklich zu pilotieren. Und auch ich als jetzt eher junger Agaplesio-Mitarbeiter merke dann auch schon, okay, hier, na, wir haben über 20 Einrichtungen, die haben auch stellenweise unterschiedliche Dokumente und wir haben ein sehr komplexes Antragswesen auch hinten dran noch, wo wir auch zusätzlich dann nicht nur die Dokumente finden wollen, sondern wenn für den Fall, dass es auch mal ein Antrag ist, denn es geht jetzt nicht immer nur um Wissensmanagement, sondern tatsächlich auch das nachgeschaltete Antragswesen, dass wir dort dann über ein Chat-Interface auch nachgelagert bereits einen Antrag stellen können. Das heißt, ich schreibe dann nur noch da rein, ich habe einen neuen Mitarbeiter, der heißt Fabian, der kommt zum 1.5. und der braucht ein bisschen Hardware, ganz normal Laptop, wie auch immer. Dann wird der Antrag ausgefüllt. Dann kann ich noch die 3, 4 Felder, die mir eben offen bleiben, noch ausfüllen, Kostenstelle, wie auch immer. Und dann wird er abgeschickt. Und da ist unsere Vision hin in die Zukunft, dass wir nicht nur das RAG-System selber haben, was dann Themen zurückbieten, sondern auch eben mit der Zeit gehen, agentisch arbeiten und dann auch schon unser Antragswesen wirklich dort auch mit eingliedern.
Jetzt hast du gerade nochmal ein ganz interessantes Buzzword genannt, Fabian.
Agentisch, ja, ja klar.
Da muss man eigentlich nochmal kurz draufspringen. Jetzt sind wir in einer Zeit, wo das in manchen Bereichen ein bisschen inflationär gebraucht wird und auch sehr diesem Hype unterliegt. Aber jetzt mal aus dem Herzen gesprochen, seht ihr irgendwo die ersten niedrigschwelligen Anwendungsfälle, wo ihr eher agentische KI-Prozesse etablieren wollt konkret?
Also erstmal den Agenten zu unserer Antragstellung, der dann tatsächlich über Power Apps dort Anträge ausfüllt und dann abschickt. Das ist ein KI-Agent, das ist ein System, was dann eben eine strukturierte Plattform schon bedient. Allerdings natürlich auch bei den Arztprescheibungen. Wir haben es ja schon im Einsatz, allein Voice ist eine agentische Voice, ja. KI. Also für die Jungs kann man auch keine Werbung machen. Du hattest Fabio ja ebenfalls auch hier. Allein das Eintragen von Vitalwerten in eine Kurve oder sowas ist ja ein Agent, der dann dort eben über Named Entity Recognition was rauszieht und irgendwo einen Wert einträgt. Das bietet für uns einen enormen Mehrwert, wie bereits in der Story von Sebastian gehört. Gerade eben aus den unstrukturierten semantischen Daten, sei es jetzt eben aus unserem QM beziehungsweise unserem Wissensmanagement oder eben unserem Data Warehouse, wo natürlich auch super viel semantisches Zeug drin liegt. Die Medizin ist einfach eine semantische Wissenschaft. Also klar wird auch super viel an Daten gearbeitet, aber viele der Dokumentationen sind einfach in unstrukturierter Form. Dort dann eben wirklich auch die Handlungen abzuleiten, die bei einer Analyse von solchen Dokumenten abfallen, das ist für uns ein großes Ding. Und jenseits des agentischen Buzzwords, und es ist ein Buzzword, da hast du völlig recht, bietet das für uns einen riesigen Mehrwert, Sachen ins KISS einzutragen, Sachen zu strukturieren, dort auch Sachen wieder rauszuholen. Das ist genau das Gleiche. Also da müssen wir auch wieder dann Daten transformieren. Und wenn wir das mit KI machen, dann haben wir Baukasten für einen Agenten fertig.
Und da macht KI ja richtig Spaß für den Endanwender, muss man ja einfach so sagen.
Ja.
Also für uns ist es nicht nur ein Buzzword, sondern eigentlich genau der Anwendungsfall, den wir uns wünschen. Denn der Chatbot ist zwar nett, der macht auch 10 Minuten richtig Spaß und da kann man dann irgendwo ein paar Informationen rausgewinnen, von denen man nicht gedacht hätte, dass er sie weiß. Aber genau dahin wollen wir ja, dass wir nicht nur dass wir nicht nur chatten, sondern dass wir auch unsere digitale und dann auch weitergedacht, ganz ehrlich, unsere physische Umwelt irgendwann anfangen zu manipulieren. Und Agenten hören ja nicht beim PC auf, gerade wenn man sagen, man geht dann oder man denkt ein bisschen weiter Richtung Robotik oder sowas, auch da dann eben die ersten Agenten irgendwo umzusetzen oder die zumindest auf dem Schirm zu haben. Wir sind gerade noch ein bisschen früh dafür, aber wir schauen uns das Thema natürlich trotzdem an. Das ist für uns wichtig.
Also Vision in die Zukunft, stelle vor, du hast irgendwie dann wirklich physische oder Robotik noch mit in der Agentik drin und sagst, okay, auf Zimmer 25 war jetzt irgendwie ein multiresistenter Keim, da muss einmal gereinigt werden und dann sagst du das irgendwie nur der KI und die organisiert alles darum. Also schickt dann den Roboter hin, der dann mit ultraviolettem Licht dann irgendwie schon mal desinfiziert und noch den Putzroboter hinterher und das Bett wird runtergefahren zur Aufbereitung. Also da sind ja wirklich viele Dinge denkbar, die wirklich uns in der Zukunft weiterbringen können.
Ich finde auch, das ganze Thema Robotik, das war lange Zeit, ich will nicht sagen, so ein bisschen belächelt, aber wir hingen ja technologisch eine lange Zeit in diesem stagnierenden Stadium rum, wo irgendwie die kleinen Dinger rumgefahren sind. Und jetzt hat man mit der neuen Generation an KI-Modellen jetzt auch diesen Sprung im Robotertraining gehabt. Und ich finde es auch super spannend zu sehen, wie schnell und rasant die Entwicklung jetzt weitergeht. Und dass eigentlich doch Use Cases, von denen man vielleicht jetzt so längere Zeit im Gesundheitswesen schon gedacht hätte, naja, das wird noch sehr lange dauern, bis man da hinkommt, auf einmal doch fast in die greifbare Nähe zu rücken scheint.
Also wir haben die ersten Roboter bei uns schon seit ein paar Jahren im Einsatz, muss man sagen. Auch hier in Berlin, in der Altenhilfe beispielsweise. Das sind jetzt mehr so Socializing-Roboter oder Roboter, die so in der Unterstützung sind, mal ein Wasser holen, mal ein Geburtstagsliedchen singen. Aber wir beobachten den Markt da sehr genau, was sich da tut. Und da geht es ja wirklich steil bergauf und wird spannend, ist meine Erwartung.
Wir waren gerade noch bei dem Thema Messung, sozusagen von Effizienz. Mhm. Das andere Thema, was wir ja auch angeschnitten hatten, war das Thema Mitarbeiterzufriedenheit. Konntet ihr da auch schon positiven Impact messen?
Also in den, Das muss ich ehrlich sagen, in den ersten Umfragen bzw. Befragungen zu zum Beispiel Copilot oder sowas hatten wir jetzt noch keine Mitarbeiterzufriedenheit als solches festgelegt. Wir haben natürlich die Zufriedenheit mit dem System abgefragt, aber nicht die generelle Mitarbeiterzufriedenheit. Das ist auch immer ein bisschen tricky. Das ist ein sehr individueller Wert.
Ja,
klar. Aber auch da lässt sich natürlich sehen, dass Leute, die mehr an den Themen arbeiten, die sie interessieren und weniger mit eben Themen, die dann auch aufhalten, die vielleicht auch aufreibend sind und das sei jetzt vielleicht Bürokratie oder Ähnliches verbringen, dann natürlich generell zufriedener sind. Ich unterrichte auch noch ein paar Medizinstudierende ab und zu mal für die Uni. Keiner von denen macht Medizin, weil er oder sie gerne vorm Computer sitzt und irgendwie Dokumente ausfüllt. Es ist ja so, die wollen, oder gerade fünftes Semester, die haben noch richtig Lust, mit den Patienten zu arbeiten.
Noch.
Die haben richtig Lust, mit den Patienten zu arbeiten. Also ein guter Arzt oder eine gute Ärztin hat ja eben, und auch die Pflege, gerade auch die wollen ja wirklich am und mit den Patienten arbeiten. Und leider haben wir sie durch die eben auferlegten Dokumentationspflichten ein bisschen da weggeholt. Es hat natürlich auch seinen Grund, das will ich gar nicht bezweifeln, aber sie eben dahin wieder zurückzubringen, wofür sie eigentlich brennen. Und da kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass die Mitarbeiterzufriedenheit hochgeht. Auch wenn es dann potenziell mal wieder mehr Fälle sind, haben wir natürlich weniger hintenrum störende Tätigkeiten, die Leute eben tatsächlich von ihren Herzensberufen abhalten.
Also strukturiert erfasst befragt haben wir es noch nicht. Jetzt muss ich auch aufpassen, was ich neben dem Wissenschaftler hier sage. Aber gefühlt kriege ich doch positive Rückmeldungen. Also auch aus den unterschiedlichen Bereichen, Pflege, Altenhilfe, die wirklich begeistert sind. Du hattest das vorhin ja selbst als Beispiel gebracht und sagen, das wollen wir nicht mehr missen. Und wir sind deswegen wirklich auch wieder lieber am Arbeitsplatz. Und das müssen wir natürlich erhalten.
Ja. Dann nähern wir uns langsam dem Abschluss. Zum Schluss hätte ich noch eine Frage an euch, und zwar über die nächsten Jahre. Was ist so das KI-Thema, auf das ihr euch persönlich am meisten freut? Egal, ob ihr es schon angefangen habt, das anzustoßen, oder vielleicht auch noch irgendwelche Blocker im Raum sind. Was wäre so euer Lieblingsprojekt, was ihr gerne in der Praxis realisieren würdet?
Bei den nächsten Jahren ist natürlich jetzt unglaublich schwierig.
Diese Frage.
Also wenn wir uns überlegen, dass vor 3 Jahren hätten wir nicht hier gesessen und über KI gesprochen, da kam gerade ChatGPT raus und das kannte noch kein Mensch, beziehungsweise nicht wirklich. Für mich wird es, glaube ich, wirklich der Punkt sein, deswegen bin ich auch zu Agaplesion gegangen, raus aus der Forschung, rein in die Praxis, wenn das Thema Arztbeschreibung beziehungsweise Pflegedokumentation automatisch funktioniert. Das wird, glaube ich, ein Thema sein, wo wir über die Hälfte unserer Mitarbeitenden krass entlasten werden. Und wenn wir das auch in der Breite wirklich dann in die Anwendung gebracht haben, einfach dort dann zu sehen, es funktioniert. Wir haben einen Prozess geschaffen, der funktioniert. Wir haben Systeme ins Haus geholt, die gut, zuverlässig arbeiten und dort dann die Leute wieder an die Patientenbetten zu bringen. Also ich glaube, das wird ein Tag, also ich weiß nicht, ob es ein Tag sein wird oder einfach generell ein Gefühl sein wird, was sich irgendwann dann einstellt. Das motiviert mich da jetzt gerade so ein bisschen weiterzumachen. In den nächsten 2 Jahren, wenn man jetzt so wirklich über den Horizont hinausspinnt, dann hoffe ich auch irgendwann früher oder später mal so die ersten Robotiklösungen zu sehen. Wir sehen das ganz krass in der Logistik schon, wo automatisierte riesengroße Amazon Warehouses Zeug von A nach B schieben. Da sitzen nur noch 3 Leute drin. Also das ist eine Schätzung.
Wissenschaftler.
Das ist eine Schätzung. Nein, da sitzen nur noch 3 Leute und es funktioniert eben super viel Robotik durch Robotik. Ich will nicht, dass irgendwo ein Roboter in Zukunft gefühl- und leblos irgendwelche Leute bei uns von A nach B buxiert, aber ich will, dass der gerne die Aufgaben übernimmt, die diese Leute davon abhalten, mit unseren Kunden und Patienten dann zusammenzuarbeiten, um da eben das Menschliche wirklich in den Vordergrund zu stellen. Das heißt, was im Hintergrund noch so an Tätigkeiten gemacht werden will, was unser Personal davon abhält, gerade unsere Mitarbeitenden davon abhält, eben genau diese Menschlichkeit, für die wir als Agaplese und auch als wertegebundenes Unternehmen gerade stehen in der Branche, wirklich auch zu den Patienten zu bringen. Da hoffe ich wirklich, dass wir in Zukunft viel, viel mehr Automatisierung sehen, gerade auch was die Thematik angeht. Aber
hat er wunderbar gesagt. Also hätte ich nicht schöner sagen können. Vielleicht noch ein weiterer Aspekt, wenn wir nochmal vom Mitarbeiter jetzt weggehen, weil das hat Fabian sehr ausdrücklich und sehr ausführlich schon wirklich toll betont, nochmal Richtung auch Qualitätsverbesserungen. Also wir haben auch beim KI-Lenkungsgremium Chefärztinnen und Chefärzte dabei gehabt, schon vor über einem Jahr, die gesagt haben, ist nicht jetzt eigentlich der Zeitpunkt gekommen, wo ich als Arzt alleine schlechter bin für Patientinnen und Patienten als ich gemeinsam mit KI? Also das ist, glaube ich, auch eine Frage, die wir uns in der nächsten Zeit immer konkreter stellen müssen. Wann ist es vielleicht auch gefährlich für unsere Mediziner, nicht auf dem besten Stand der Medizin, der Forschung agieren zu können, wenn sie nicht den Einsatz von KI begleiten, unterstützen, mitnutzen? Und ich glaube, das kann echt nochmal auch einen Mehrwert für die Versorgung unserer Patienten und Patientinnen bringen. Und das ist natürlich auch nochmal ein ganz wichtiger Bestandteil neben der Zufriedenheit und der Optimierung der Strukturen für unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, dass wir wirklich auch für unsere Kundinnen und Kunden einen Mehrwert schaffen und da KI gewinnbringend einsetzen. Und ich glaube, wenn wir das geschafft haben, also dass unsere Mitarbeiterinnen wieder mehr Zeit für das eigentliche Doing haben und uns da wirklich weiterbringen und dann noch die Qualität verbessert werden kann, dann können wir uns auf die Schultern klopfen und sagen, ja, wir haben alles richtig gemacht. Gut, dass wir rechtzeitig mit KI angefangen haben.
Ich finde, das sind super schöne Worte zum Abschluss. Ich glaube, eigentlich kann man das besser gar nicht zusammenfassen, was für ein Potenzial mit der Technologie hier für unsere Branche da ist. Ja. Und ich glaube, man kann echt einfach nur gespannt sein, was die nächsten Jahre so bringen.
Ja, also sehe ich genauso. Ja,
wir sind auf jeden Fall gespannt.
Wir freuen uns. Macht richtig Spaß, genau.
Sebastian, Fabian, dann ganz, ganz herzlichen Dank für eure Zeit. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und bis ganz bald hoffentlich.
Ja, lieben Dank, ja, lieber Dank. Max, für die Einladung. Und wir waren sehr gerne hier zu Besuch.
Danke sehr.
Danke für die Einladung.
Dank, dass du heute dabei warst. Hat dir die Episode gefallen? Dann kannst du dich jetzt schon auf die kommende Episode in 2 Wochen freuen. Bis bald!